Liebe Hörerinnen und Hörer, die derzeitige Corona-Lage und die daraus resultierende stark steigende Corona-Zahl auch im Kreis Wesel haben mir wieder mal einen Strich durch meine Rechnung bei der Gestaltung meiner Radiosendung zum Thema Salzbergbaugeschädigte am Niederrhein gemacht. Ich habe darum auf Interviews verzichtet und bin nicht vor Ort gefahren, um diese O-Töne, wie wir in der Moderatorensprache sagen, aufzunehmen. Gerne hätte ich Ihnen für die heutige Sendung einige Interviews zu unserem Thema präsentiert. Das ist aber leider nicht möglich. Ich bin zwar geimpft, aber man sollte trotzdem den engeren Kontakt mit der Öffentlichkeit meiden und die Vernunft walten lassen. Das ist bei einem Interview vor Ort manchmal nur schwer möglich, darum habe ich darauf verzichtet. Nun dann werde ich eben aus dem Nähkästchen plaudern und Sie mitnehmen auf eine besondere Reise. Ich habe im vorigen Monat eine Besichtigung in einem von Bergsenkungen betroffenen ehemaligen Bauernhaus, das umgebaut wurde zum Wohn- und Feriendomizil in Zanten, vorgenommen und möchte Ihnen von den Schäden berichten, die ich dort vorgefunden habe. Es war schockierend, was wir dort zu sehen bekamen. Wir laden Sie ein am Radio heute Abend mit mir gemeinsam zu einer Begehung in diesem ehemaligen Bauernhaus, das vor einigen Jahren komplett saniert wurde. Was ich dort alles gesehen habe, ich wollte es kaum glauben. Bleiben Sie am Radio, vielleicht müssen Sie, wenn Sie in dem Gebiet oder am Rande des Salzabbaus wohnen, mit solchen massiven Schäden an Ihrem Haus irgendwann einmal rechnen. Ich wünsche es Ihnen nicht. Wie ich schon sagte, wir waren geschockt von den massiven Schäden, die hier in den letzten 10 Jahren plötzlich an den verschiedenen Gebäudeteilen aufgetreten sind und sich immer weiter fortsetzen. Ein Lebenstraum des Eigentümers wurde hier buchstäblich zerstört und keiner will es gewesen sein. Dann ein Viehstall. Als Anbau an das Wohngebäude, dieser Viehstall wurde wohl um 1965 errichtet. Alle Gebäude wurden in ihrer Bausubstanz im Innen- und Außenbereich in den letzten 15 Jahren auf Grund saniert. Hinter dem Viehstall, parallel zum Giebel, der Viehstallfront verlaufend und dem großen Eingangstor befand sich eine betonierte Fläche von beträchtlicher Größe, ca. 100 bis 150 Quadratmeter. Und im Abstand von ca. 10 Metern parallel zur Viehstallfront, also zur Giebelwand, eine 50 cm dicke bewachsene Mauer. Hier begannen wir mit der Exkursion und der Schadensbesichtigung durch die Gebäude. Das Erste, was uns auffällt, ist ein langer Riss in der betonierten Fläche der früheren Lagerstätte für Mist. Der Riss verläuft von der umfassenden Mauer der Lagerstätte hin zur Giebelwand des Viehstalles. Dort setzt sich der Riss in der Giebelwandfassade fort. Man sieht dort deutlich einen Riss, der sich selbst durch die hartgebrannten Klinkerscheine zieht. Etwas Bildliches im Radio wiederzugeben ist natürlich nicht so einfach. Aber zur bildlichen Erklärung gebe ich Ihnen einige Tipps. Zum Beispiel diesen. Ziehen Sie gedanklich eine senkrechte von der Giebelspitze des Viehstalles zum Erdboden. So durchläuft die entstandene senkrechte von oben nach unten die Mitte des großen Rundbogentores und endet auf der betonierten Fläche. Nun haben Sie die Giebelwand in eine rechte und linke Seite geteilt. Wir schauen auf die betonierte Fläche. Schaut man dann, wo der Riss von der betonierten Fläche an der Giebelwand auf der linken Seite endet, so sieht man, dass der Riss sich senkrecht von der Bodenplatte, also von der betonierten Bodenplatte, nach oben fortsetzt. Man sieht, wie sich der Riss teilweise in den Fugen senkrecht zum Giebel schlängelt und auch manchmal komplett durch den harten, gebrannten Klinker als kleiner Haarriss weiterläuft. Verfolgt man diesen Riss bis zum Ende, so endet er an der linken Dachkante, ca. 2 Meter von der Giebelspitze. Der anfänglich schmale Riss von 1 bis 5 mm Breite weitet sich an der Dachkante auf mehr als geschätzte 5 bis 6 cm aus. Das ist schon eine ganze Menge. Wir werden uns den Riss auch mal auf dem Dachboden der Scheune ansehen. Dazu gleich mehr. Wir stehen immer noch vor der Giebelwand und zunächst verfolgen wir den Riss zurück an seinen vermeintlichen Ursprungsort, an der Abgrenzungsmauer der betonierten Fläche. Wir entfernen das wuchernde Efeu von der Mauer in diesem Bereich und sehen, dass der Riss durch die Mauer verläuft. Die Mauer ist ca. 40 cm breit und 50 cm hoch. Der Riss verläuft bis in das Fundament hinein und teilt die Mauer somit in zwei Teilen. Das ist schon krass. Wie ich schon sagte, wir wollen uns nun den Riss auf dem Dachboden ansehen. Wir öffnen das Tor zum Viehstall. Es klemmt, wahrscheinlich auch wegen der Bodensenkung, denn wir sehen kleine Risse, die vom Torbogen ins Gemäuer ausstrahlen. Das sind typische Setzrisse, bei Bodensenkungen, genau wie bei dem Riss, den ich Ihnen gerade an der Giebelwand beschrieben habe. Wir sind gespannt, was uns nun erwartet. Sehen wir, dass der Riss, den wir außen gesehen haben, hier weiterläuft? Doch das Erste, was wir sehen, ist durch das in den Viehstall einfallende Licht die deutlichen Zerstörungen an allen Fensterwangen. Die Fensterwangen an allen Fenstern auf der linken Stallseite sind komplett rechts und links neben dem Fenster in der Gänze aufgeplatzt. Auch hier zeichnen sich Innen- und Außenrisse ab, die von den Fensterecken starten und schon öfter sind selbst die Glasscheiben durch die Spannung zerplatzt, berichtet der Eigentümer. Wir verfolgen unseren Riss, den wir schon vor dem Viehstall gesehen haben, weiter. Auf dem Boden und auch an den Übergangsmauern vom Viehstall zum Wohnhaus ist der Riss weiterhin sichtbar. Wir gehen auf den Dachboden. Es ist wegen der mangelnden Fenster dunkel. Aber durch den Riss, den wir schon draußen an der Giebelwand gesehen haben, dringt deutlich Licht in den Dachboden. Wir schalten das Licht ein und sehen auch auf dem Dachboden, dass die Betondecke, die mit eingegossenen Eisenbahnschienen verstärkt ist, einen Riss von der Giebelwand zur Zwischenwand aufweist. Faktisch ist hier das gesamte Gebäude in zwei Teile geteilt. Der Riss kommt vom Viehstallboden und von der Dachbodendecke und setzt sich dann bis zur Giebelspitze der Zwischenwand fort. Also auch hier ist diese Wand stark geschädigt. Das gesamte Viehstallgebäude ist somit statisch, wie schon gesagt, in zwei Teile getrennt. Die vernagelten Dachbalkenkonstruktionen des Daches halten, so will es scheinen, das gesamte Gebäude zusammen. Ein einfach unhaltbarer Zustand. Vor allen Dingen dann, wenn man weiß, dass auf der anderen Seite des Viehstalles, auf der rechten Seite, auch noch so ein Riss verläuft, der aber nicht so deutlich ausgeprägt ist. Jetzt kommt bei uns die Frage auf, setzt sich dieser Riss auch im Wohnhaus fort? Wir betreten die neue, gerade vor 2 Jahren sanierte Küche. In der Küche wurden die Wände im Trockenbauverfahren neu verkleidet, die Fußbodenplatten neu verlegt. Wir haben somit keinen Blick auf die Mauer hinter der Trockenbauwand werfen können. Der Eigentümer sagte uns, dass man die gleichen Risse schon vorher sehen konnte, wie auf der Stallseite. Tatsächlich konnten auch wir wieder Risse an den Stoßkanten in der Verbindung der Trockenbauplatten zur Decke sehen. Und das, obwohl die Übergänge mit Gewebeband verstärkt worden sind. Die Bodenplatten in der Küche zeigten hauchdünne Risse. Und der Boden unter dem Schrank lässt erkennen, dass dieser sich deutlich an der linken Außenwand abgesenkt hat. In der oberen Ecke der Türe zum Wintergarten zeigt sich an der linken Außenwand des Hauses, immer gesehen vom Ausgangspunkt unserer Exkursion, die obligatorischen Risse. Wir verfolgen den Riss weiter durch das Haus. Wir sehen, dass der Riss auch durch andere Räume, sowohl im Erdgeschoss und auch in der ersten Etage, bis zur Front des Wohnhauses verläuft. Selbst im neuen Badezimmer, durch die Bodenfliesen und durch die an die Wand geschraubte Toilettenschüssel verläuft ein Haarriss. Es ist einfach unglaublich, wenn man diese Schäden nicht selber sieht. Nun wollten wir uns den Keller ansehen. Den Keller im Wohnhaus. Eine schmale Treppe führt in den Keller. Von dem Treppenaufgang in der Wohnhausmitte ging es in den Kellerflur und wir konnten dann in den rechten und linken Gewölbekeller schauen. Diese durften wir dann auch besichtigen. Die ganze Front des Wohnhauses war unterkellert. Wir sahen die Kellerdecken, sie entsprachen dem normalen Baustil des 18. Jahrhunderts und waren mit hartgebrannten Klinkersteinen wie ein Gewölbe ausgemauert. Der Gewölbebogen, also die Kellerdecke, spannte sich von der Kellerflurmauer ansteigend zur Raummitte mit dem höchsten Punkt und dann wieder hinab zur linken oder rechten Wohnhausaußenmauer. Die Gewölbedecke war in jedem Keller verputzt. Jeder Kellerraum besaß ein kleines Fenster in der Mitte des Kellers an der Wohnhausvorderseite. Wir konnten sehen, dass die Kellerdecke eine beträchtliche Dicke aufweist und damit die letzten mehr als 200 Jahre für die Stabilität der Decke und als Tragegerüst für das Wohnhaus gesorgt hatte. Bemerkenswert waren die meterdicken Außenwände, die auf das Fundament des Wohnhauses gründeten. Wir schauten nun nach dem Riss, den wir bisher durch das ganze Anwesen verfolgt hatten, und sahen ihn sehr deutlich. Der Riss begann an der hinteren Kellerwand und durchzog den gesamten Keller in der Höhe des höchsten Gewölbepunktes. Der Riss zeigte sich deutlich ab und er verlief in den Fugen der auf Hochkant gemauerten Klinkersteine. Man konnte den Riss an der Kellerdecke auch dadurch erkennen, dass der verputzte Bereich neben dem Riss mehr oder weniger abgeplatzt war. Wir verfolgten den Riss bis zu einem Endpunkt oberhalb des Kellerfensters. Nun betrachteten wir den Kellerboden, der betoniert war und der sicherlich nicht beim Bau des Wohnhauses, sondern nachträglich eingebracht worden ist. Wir fanden auch auf dem betonierten Kellerboden deutliche Risse, die in die gleiche Richtung wie der Riss an der Kellerdecke sich durch den Kellerraum zog und am Fundament endete. Wir schauten uns die Mächtigkeit der Außenwand des Wohnhauses im Keller unter dem Kellerfenster an. Die mächtige Außenwand, diese war mindestens 1 Meter dick, war mit Klinkersteinen versetzt gemauert. Wie schon erwähnt, endete der Riss an der Kellerdecke leicht aus der Kellerfenstermitte etwas nach links versetzt, oberhalb des Kellerfensters. Der Riss, ca. 1 bis 2 mm von der Kellerdecke, wurde von der Fensteröffnung unterbrochen und verlief unterhalb des Fensters senkrecht zum Kellerboden und dem Fundament weiter, wo er sich unseren Blicken entzog. Nochmal zum Verdeutlichen. Die Außenwand war mehr als 1 Meter dick, die hart gebrannten Klinker im Versatz gemauert und der Riss ging durch die gesamte Mauer. Welche Kräfte sind hier am Werk? Eigentlich unvorstellbar, was für Kräfte hier wirken. Wir waren sehr beeindruckt und haben uns dann das Anwesen mit der Scheune und auch den Ferienwohnungen im alten Wirtschaftsbereich des Bauernhofes, die vor einigen Jahren eingerichtet worden sind, mit der Anbindung an die Scheune und die separat auf der Straßenseite stehenden Hofkapelle angeschaut. Die Hofkapelle wurde vor 2 Jahren saniert. Auch hier hat man in der Außenfassade deutliche Risse. Die Türe klemmt und schaut man sich auf der Straße vor dem Gebäude die Straße an, so sieht man auch hier Rissspuren im Asphalt, die teilweise mit Teer ausgegossen worden sind. Auch bei der Scheune laufen Rissspuren quer durch das Gebäude und die Risse sind überall sichtbar. Zu bemerken ist, die ersten Schäden bei den Gebäuden sind erst in den letzten Jahren aufgetreten und verstärken sich heute noch weiter. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hatte Sie mitgenommen auf eine Reise durch einen Bauernhof, um Ihnen mal vorzustellen, was für Schäden dort in diesem Bauernhof aufgetreten sind. Man vermutet dort, dass diese Schäden durch den Salzbergbau verursacht worden sind. Leider wurden diese Schäden vom Salzbergbau nicht anerkannt, aber wir haben trotzdem mal hier diese Reise gemacht, um Ihnen zu zeigen, was für Schäden hier an den Gebäuden aufgetreten sind, damit Sie sich auch mal ein Bild davon machen können. Als wir diese Begehung beendet hatten, habe ich dann den mich begleitenden Fachmann aus dem Bergbaubereich gefragt, was er von diesen Schäden hält. Er hatte mich zunächst auch gebeten, seinen Namen nicht zu nennen. Er sagte mir, das, was ich hier gesehen habe, deutet sehr stark auf eine Schädigung durch den Bergbau hin. Ich habe dann den Eigentümer gefragt, was er denn bis jetzt unternommen hatte. Er sagte mir, er habe mit dem Bergbaubetreiber gesprochen und habe darum gebeten, dass jemand kommt und sich diesen Schaden anschaut. Das geschah auch relativ schnell. Die Reaktion war ein Besuch und die Ablehnung, für den Schaden verantwortlich zu sein. Man setzte sogenannte Messbolzen nach der Schadensanzeige und man hat sie dann 1 Jahr später überprüft. Aber man konnte angeblich keine Veränderung oder Senkung feststellen. Doch die Gebäudeschäden wurden immer größer. Es zeigten sich immer mehr Risse. Der Eigentümer sagte, man sagte mir, diese Gebäudeschäden können nicht vom Salzabbau kommen, weil der Abbau unter dem Gebäude noch nicht stattgefunden hat. Vom Bergbaubetreiber wird ein Erfahrungswert, also ein reiner rechnerischer Wert, von 45 Grad eingesetzt, um damit die überirdische Zone bis zum Senkungsnullrand zu berechnen. Aus diesen Berechnungen ergibt sich dann eine Strecke, in der Bergsenkungen wahrscheinlich sein können. Hier wird also mit einem reinen, angenommenen Wert, nämlich mit dem feststehenden Winkel von 45 Grad oder auch 45 Gon in der Bergmannsprache gerechnet. Bei einem Salzabbau in 500 bis 700 Meter Tiefe, an Kathete gleich Gegenkathete, bei einem Winkel von 45 Grad sind beide Strecken gleich, wenn man Pythagoras Glauben schenken darf, also 500 bis 700 Meter bis zum Senkungsnullrand. Liegt das geschädigte Objekt innerhalb dieser 500 und 700 Meter Zone, ist ein Bergschaden möglich, laut dem Bergbaubetreiber. Der tatsächliche Winkel kann also von dem eingesetzten Wert abweichen. Der vom Bergbaubetreiber angenommene Wert mit 45 Grad kann somit wohl größer als auch kleiner sein. Dieser Winkelwert wird von verschiedenen geologischen Faktoren bestimmt und kann sowohl größer als auch kleiner sein. Somit ändert sich auch der Bereich, in dem der Bergschaden auftreten kann. Wenige Grad der Winkeländerung führen zu deutlichen Verlängerungen oder auch zu Verkürzungen des Bergsenkungsgebietes zum Senkungsnullrand. Den Beweis kann ein Geschädigter niemals erbringen, wenn er nicht umfangreiche Gutachten, die ein enormes Geld kosten, machen lässt. Der mich begleitende Fachmann aus dem Bergbaubereich sagte mir, er hatte schon Senkungsmulden mit einem Senkungsmuldenanstieg von 34 Grad in seinen Gutachten und Berechnungen gehabt. Das war auch die Meinung eines angesprochenen Geologen. Da der Anstieg am Rande einer Senkungsmulde von vielen Faktoren abhängt, kann es durchaus sein, dass eben, wie gerade schon gesagt, das Gebäude sehr wohl in dem Bereich der Senkungsmulde liegen kann. Aber es ist sehr schwer zu beweisen. Hier sind umfangreiche Gutachten erforderlich und diese Gutachten kosten eine Menge Geld. Wer kann sich dieses leisten? Somit steht man dem ganzen System hilflos gegenüber. Man hat ein zerstörtes Gebäude, man hat ein Gebäude, was immer weiter zerfällt und man hat keine Chance, in irgendeiner Form diesen Schäden ersetzt zu bekommen. Der Eigentümer hatte schon eine große Summe investiert für Gutachten und wie er feststellte, in den Sand gesetzt, ohne eine konkrete Aussage zu erhalten. Zwei Sachverständige waren da, von keinem kam eine verbindliche Aussage, keine verbindliche Zusage. Eine sogenannte Schräglagenmessung des Anwesens wurde nie gemacht. Es wurde einfach nur geschaut, ob sich das Gebäude in der Höhe verändert hat. Wir denken, die Menschen sollten wissen, was kann der untertägige Salzabbau und besonders die geplante Erweiterung des Salzabbaus für Auswirkungen in unserem Lebensraum am Niederrhein und für den Menschen in der Zukunft haben. Mir liegt es fern, wie ein Lehrer den Finger zu erheben, sondern ich möchte aufklären und informieren. Es sollte auf keinen Fall der Eindruck entstehen, dass wir Schwarzmalerei betreiben oder Angst schüren wollen. Nein, wir möchten vielmehr Gefahrenpotenziale und Fakten sowie Tatsachenberichte mit dem Salzabbau aufzeigen. Wir denken, man muss die bekannten Fakten immer wieder in das Gedächtnis rufen und auch nennen, um die Diskussion in der Bevölkerung zu beflügeln und die Menschen auf die zu erwartenden möglichen Veränderungen, auch wenn diese sich nur sehr, sehr langsam vollziehen, zu sensibilisieren und auf die daraus entstehenden Gefahren hinweisen. Leider ist es so, dass der Mensch dazu neigt, die Dinge, die sich sehr langsam vollziehen, nicht bewusst wahrzunehmen. Ein gutes Beispiel ist eben auch da die einschneidende Veränderung, die mit dem Bergbau, besonders in unserem Umfeld durch den Salzbergbau unter Tage einhergehen. Das Denken über viele Generationen und über die Auswirkungen der heutigen Tätigkeiten in der nahen und fernen Zukunft spielen im Leben vieler Menschen keine Rolle. Ja, manchmal hat man den Eindruck, viele Menschen möchten sich nicht damit beschäftigen und auseinandersetzen. Man blendet diese Tatsachen einfach aus, weil sie auch nicht sichtbar oder auch nicht fühlbar sind. Darum nehmen die Menschen erst die Veränderungen wahr, wenn sie persönlich betroffen sind. Plötzlich verändern sich Dinge im persönlichen Umfeld, die dann auch noch deutlich sichtbar werden. Man stellt plötzlich fest, dass das persönliche Eigentum und auch die Menschen in meinem Umfeld bedroht werden könnten. Ja, dass von diesen Veränderungen das normale bisherige Leben sogar einschneidend verändert wird. Kommen wir nun zu konkreten Beispielen, die mir Menschen in Gesprächen berichtet haben. Fast alle Personen, die ich gebeten hatte, über Probleme am Mikrofon Stellung zu beziehen, lehnen dieses aus Angst für Repressalien durch den Salzbergbaubetreiber ab, wie man mir sagte. Sie berichten mir, sie schildern mir ihre Probleme, zeigen mir die entstandenen Schäden und äußern ihre Enttäuschung über ablehnende Bescheide. Bei einem Vergleich steht dann in der Regel auf dem Schreiben des Bergwerkbetreibers sinngemäß der Satz, wie mir die betroffenen Bürger berichtet haben: Wir haben den Schaden zwar nicht verursacht, aber wir werden uns als guter Nachbar an den entstandenen Kosten der Schadensbeseitigung beteiligen. Wenn ich die Bürgerinnen und Bürger frage, die mir diese Information gegeben haben, dann sagt man mir: Leider habe ich nicht das Geld, gegen den Bergbaubetreiber aus Kostengründen vorzugehen. Das kann ich leider nicht bezahlen und dementsprechend habe ich auch keine Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen. Ich habe einfach das Geld nicht dafür. Wenn ich mich ungerecht behandelt fühle und mit der angebotenen Entschädigung nicht einverstanden bin. Sie bitten mich auch, Ihren Namen nicht zu nennen. Der Salzbergbau beurteilt selber, ob er den Schaden verursacht hat. Es gibt keine neutrale Schadensbewertung. Der Bergbau bestimmt selber, wie hoch der Schaden ist, ob er für diesen Schaden bezahlen möchte oder ob er nicht dafür bezahlen möchte. Man sagt zwar, man könnte gegen die Entscheidung des Bergbaus gerichtlich vorgehen. Der Rechtsweg ist und bleibt höchstwahrscheinlich aus Kostengründen den Bürgerinnen und Bürgern verschlossen. Jeder vernünftig denkende Mensch, jeder, der vom Bergbau geschädigt ist, kann sich vorstellen, dass es nicht zielführend ist, wenn man nicht ein unheimliches Kapital im Hintergrund hat, hier gegen den Bergbau vorzugehen. Das Risiko, einen Prozess zu verlieren, ist hier einfach zu groß. Es ist einfach unkalkulierbar. Der Bergbaubetreiber ist in der Lage, mit seinen finanziellen Möglichkeiten innerhalb weniger Instanzen den Kläger in den Ruin zu treiben. Eine Rechtsschutzversicherung wird hier nicht eintreten und schließt dieses in den Versicherungsrichtlinien grundsätzlich aus. Ich denke, man weiß, warum man das tut, auch bei den Versicherungen. Leider ist es so in Deutschland, Recht haben und Recht bekommen sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und unsere Gesetzgebung lässt es zu, dass man, wenn man viel Geld hat, sich das Recht auch auf andere Art und Weise erstreiten kann, indem man einfach den Kläger kaltstellt. Die Devise des Schädigers ist, verklagt mich doch. Was bleibt einem dann noch übrig? Der Geschädigte hat nun die Entscheidung, die Ablehnung der Schadensregulierung zu akzeptieren oder sich mit einem eventuellen Vergleich mit dem Bergwerksbetreiber einzulassen, um vielleicht einen Teil der Schadenskosten ersetzt zu bekommen. Fakt ist, er wird auf einen gewissen Teil sitzen bleiben. Hier gilt dann das Motto, besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Wenn Sie solche Probleme gehabt haben, auch in der Vergangenheit, und wenn Sie auch merken, dass in Ihrem Haus sich etwas tut, dann informieren Sie uns. Schreiben Sie uns, senden Sie eine E-Mail an www.salzbergbaugeschädigte.de und wir können eventuell auch darüber mal berichten.